Vorhang ist aufgegangen über dem letzten Akt der deutschen Tragödie. Die heutige Bekanntmachung, dass alle deutschen Männer von 16 bis 60 Jahren zum Volkssturm aufgerufen und in den Kampf geworfen werden sollen gegen die Panzer und Flugzeuge der Alliierten, bedeutet, was von Anfang an kaum anders zu erwarten war, dass Hitler und Himmler beschlossen haben, das ganze deutsche Volk mitzureißen in einen selbstmörderischen Untergang.
Gestern ist jetzt, auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
Der Herr am Anfang unserer heutigen Folge, das war Hugh Carlton Green, damals im Herbst 1944, Chefredakteur des deutschen Dienstes der BBC. Und warum wir heute mit ihm einsteigen, das hat mit der Geschichte meines Großvaters zu tun. Mein Name ist Brigitte Beetz.
Und mein Name ist Melanie Longerich und damit herzlich willkommen zur 7. Folge unseres Podcasts zur NS-Familienrecherche, wo wir uns auf die Suche begeben nach unseren Großvätern, euch Anregungen und Hilfestellungen zur eigenen Recherche geben wollen und, das merken wir gerade jetzt total stark, auch viel erfahren jenseits der eigenen Geschichte.
Und das ist auch den vielen Rückmeldungen zu verdanken, die wir von euch bekommen, wo ihr uns von der Geschichte eurer Familien erzählt. Aber heute will ich mal berichten, wie ich so mit der Recherche über meinen Großvater weitergekommen bin. Und wie sollte es anders sein? Das hat uns der Heimatforscher Hubertus Habel ja schon mal erzählt in einer früheren Ausgabe. Das ist wirklich Detektivarbeit.
Und man braucht sehr viel Fantasie und Geduld. Sinnvoll ist es natürlich auch immer, sich das minutiös zu notieren, um die Wege sozusagen, die dann irgendwelche Informationen auch gegangen sein können, um das wieder nachvollziehen zu können, damit sie wissen, wo muss ich jetzt nochmal den Seitenweg einhängen.
Ich finde das sowohl frustrierend wie auch lohnend.
Wie meinst du das?
Ja, wie meine ich das? Das ist halt ein langer, komplizierter Weg. Und im Moment, für die, die uns später nachhören, erzählen wir das vielleicht gleich mal. Wir zeichnen diese Episode Mitte Dezember 2020 auf. Also es ist auch deshalb schwer zu recherchieren, weil wir eine Pandemie haben. Ich wohne in Köln. Die Geschichte meines Großvaters spielt sich in Coburg in Oberfranken ab. Da fährt man nicht einfach mal so nebenbei hin, sowieso schon nicht. Aber da jetzt selbst vor Ort in die Archive zu gehen, das ist schwierig bis inzwischen, bis auf Weiteres, unmöglich.
Aber einige Sachen hast du ja trotzdem jetzt schon rausgefunden.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe allerdings das Recherchepferd quasi von hinten aufgezäumt. Was ich ja herausfinden möchte ist, was ist im Dritten Reich mit ihm passiert als Sozialdemokraten? Da weiß ich ja erstmal nur, dass er mehrfach entlassen worden ist und sich so durchschlagen musste. Wie genau, muss ich noch herausfinden. Was ich aber sicher weiß, ist, dass er noch 1945, kurz vor Ende des Krieges, eingezogen worden ist und seitdem als verschollen gilt. Und ich hatte mich deshalb an zwei Stellen gewandt. Mhm. Die WAST, die Wehrmachtsauskunftsstelle, die jetzt Teil des Bundesarchivs ist. Und ich habe bei der Kriegsgräberfürsorge gefragt, was die so haben. Jeweils mit Namen und Geburtstag und Geburtsort meines Großvaters, die weiß ich ja.
Und was hast du da erfahren?
Naja, ich habe zum einen bestätigt bekommen, was ich schon ahnte, nämlich, dass mein Großvater zum Volkssturm eingezogen worden ist. Kann man sich ja eigentlich denken, wenn ein fast 47-Jähriger noch eingezogen wird, kurz vor Kriegsende, dass das nicht die reguläre Truppe ist. Ich habe hier mal die Kopie der Karteikarte mitgebracht, die in der zentralen Personenkartei ermittelt worden ist.
Und das war das einzige Stück, was du bekommen hast? Oder
ja,
gab's da direkt
genau. Also das ist, nee, das war das einzige. Mhm. Also zur Kopie, Vor- und Rückseite ist das, okay. Zwei Blätter.
Okay, nicht viel, ne?
Nee, das ist nicht viel. Diese Karten, die wurden während des Zweiten Weltkriegs angelegt, sobald eine Verlustmeldung bekannt wurde. Das konnte auch eine Erkrankung sein zum Beispiel. Das Problem ist, dass diese Verlustmeldung dann mit der Hand zumeist in diese Zentralkarteikarte übertragen worden sind und da gab es wohl ziemlich viele Schreibungen und Übertragungsfehler. Das schreibt die WAST auch selber auf ihrer Seite im Internet.
Und uns erzählt ja auch noch eine Mitarbeiterin der WAST später, wie das überhaupt alles zustande gekommen ist, dass die nämlich einfach bis vor kurzem noch, bis es eigentlich Bundesarchiv wurde, überhaupt da noch handschriftlich draufgeschrieben haben.
Ja, genau. Das siehst du auch auf der Karte. Das können wir uns gleich nochmal angucken. Mhm. Aber ich könnte mir jetzt denken, wenn wir nochmal auf die Schreib- und Übertragungsfehler eben zurückkommen, dass gerade zu Kriegsende da noch mehr Fehler passiert sind, weil das Chaos und die Verluste noch viel größer wurden. Die wussten ja 45 nicht, dass der Krieg bald vorbei sein wird.
Also das heißt, das wurde von der Wehrmacht geführt. Das war dann Die haben das...
Genau, von der Wehrmachtsauskunftsstelle. Die haben ja dann auch noch ein Begleitschreiben dann noch dazu, dass es aber nicht mehr zu meinem Großvater gibt.
Ne? Okay, also, aber Truppenteil steht drauf, Dienstgrad und so, das werden die dann wahrscheinlich alles nach und nach.
Ja, wobei Dienstgrad, da ist ja nur Volkssturm verzeichnet. Also dieses VSTM, das ist, es ist ja alles handschriftlich, kann man kaum lesen. Ne? Damals hat man ja auch alles mit Bleistift geschrieben.
Ne? Und also, unten drunter auch AF oder so?
Ja, AG habe ich das AG. Jetzt gelesen. Ich weiß nicht, könnte auch AG sein, oder?
AG Volkssturm?
nee, das auf der Homepage im Bundesarchiv der WAST ist auch eine Liste mit Abkürzungen. Mhm. Da habe ich zum Beispiel jetzt aber nur gefunden, dass AG Artilleriegeschoss heißt. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie damit jetzt hier zu tun hat.
Müssen wir fragen.
Müssen wir fragen, genau.
Aber wenn ich mir das hier so angucke, da steht der Name drauf, auch noch Anschrift. Hier ist der als Montagearbeiter verzeichnet.
Genau,
kann man
ja
auch kaum lesen.
Ja, als Montagearbeiter auf der Heiratsurkunde, die ich habe, da ist er noch Kaufmann. Mhm. Also das ist auch ein Hinweis darauf, dass er ja mehrfach, wie man mir in der Familie erzählt hat, die Arbeitsstelle verloren hat, weil er sich im Dritten Reich eben nicht anpassen wollte.
Okay, aber von Kaufmann zu Montagearbeiter ist...
Genau, es ist was ganz anderes.
Erkennungsmarke hatte er keine?
Steht jedenfalls nichts drin. Die vom Volkssturm hatten ja aber auch oft keine. Mhm. Das lag auch daran, weil in der Endphase des Krieges es kaum noch Zinkblech gab. Ja. Mhm. Und die Volkssturmleute, die haben ja sogar teilweise in Zivil gekämpft oder in ausrangierten alten Uniformen. Die trugen nur Armbinden, um sie auszuweisen, wenn sie die überhaupt hatten. Teilweise hatten die noch nicht mal, galten auch nicht als Teil einer regulären Truppe und waren deshalb auch nicht von der sogenannten Haager Landkriegsordnung geschützt.
Okay.
Das heißt, waren natürlich dann noch besonders ausgesetzt in so einem Kriegsgeschehen. Also die Westalliierten, die waren da meistens recht kulant und haben anerkannt, dass die auch zu behandeln waren wie Soldaten. Mhm. Die Sowjets haben die Volkssturmleute aber oft wie Guerilla, also wie Partisanen behandelt und haben im Zweifel nach der Gefangennahme die auch erschossen. Mhm. Wobei im Osten ja sowieso grausamer gekämpft worden ist als im Westen, auch wegen der vielen Gräueltaten, die es eben vor Ort von den Nazis gegeben hat.
Aber ich dachte ja immer, der Volkssturm wäre vor allem, also die wären vor allem vor Ort eingesetzt. Ich wusste gar nicht, dass die irgendwie auch fern der Heimat eingesetzt waren.
Ja, so war das in der Regel eigentlich auch, dass die in der Heimat, in der eigentlichen Heimat eingesetzt wurden. Es gab auch in Coburg, wo mein Opa gewohnt hat, einen Volkssturm, der direkt vor Ort eingesetzt wurde. Aber auf der Personalkarte steht ja eben drauf, dass er in Zielenzig, weiß ich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Heute ist das in Polen. Das kannst du aber besser aussprechen.
Sulerzin.
Da ist er als Registrierfall aufgenommen worden.
Registrierfall, 30. Januar steht hier, 45 Zielenzig. Auf der Karte der WAST steht dann auch was vom Truppenteil mit einer Nummer.
Mhm, ja, ich weiß aber nicht, ob die so stimmt. Das meinte ich eben vorhin damit, ne, dass es viele Übertragungsfehler gegeben hat. Ich habe im Lexikon der Wehrmacht mal nachgeguckt. Das ist ein Online-Forum für Interessierte. Das ist wirklich eine Fundgrube für alle, die sich auch für solche Fragen mal interessieren.
Und das hat uns ja Johannes Spohr in der letzten Folge auch empfohlen, obwohl das manchmal politisch so ein bisschen fragwürdig ist.
Ja, das ist aber...
Aber die Leute haben Ahnung, ne?
Ja, die Leute haben Ahnung und die sind auch nicht immer politisch gefärbt. Also ich habe schon den Eindruck gehabt, dass die meisten wirklich so an den Sachfragen interessiert sind. Und da ist zum Beispiel beschrieben, dass die erste Ziffer bei den Volkssturmleuten die Gaunummer zum Beispiel war. Mhm. Das würde jetzt aber auf diese Zahlen, die da stehen, überhaupt nicht zutreffen. Also oder dass zum Beispiel die zweite Ziffer die Bataillonsnummer innerhalb des Gaues gewesen sein könnte oder die dritte Ziffer, die Kompanienummer. Das würde jetzt auf diese Zahlen überhaupt nicht passen, ja.
Aber kannst du denn mal die Zahl überhaupt lesen? Ich kann die gar nicht lesen.
Ja, doch, 8-7-3, 8-7, sowas in der Richtung steht okay. Da. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht mit dem Truppenteil sein, der Wehrmacht möglicherweise, ne? Also die wurden ja dann, als die in die Schlacht kamen, haben die ja Seite an Seite mit der Wehrmacht kämpfen müssen, ja, wenn es an der Front war, dass das vielleicht damit zusammengeht. Teilweise hatten die Volkssturmbataillone aber auch zum Beispiel einfach nur die Bezeichnung des Ortes, wo sie zusammengestellt wurden. Ja, es gibt zum Beispiel ein Volkssturmbataillon Ansbach oder sowas. Also da ist eben in dieser Endphase des Krieges, das müssen wir uns ja immer vorstellen, da herrschte schon überall relativ großes Chaos, ist auch viel durcheinander gegangen. Mhm. Und ich könnte aber auch mir vorstellen, dass diese Zahl vielleicht vollkommen falsch ist. Ich wollte aber nur halt gucken, wo war er denn eigentlich? Aber anhand dieser Truppennummer könnte man da gar nichts rausfinden. Im Begleitschreiben hat das Bundesarchiv mir ja auch geschrieben, ein Wehrstammbuch zum Beispiel konnte nicht ermittelt werden, also wo man dann vielleicht noch mehr hätte rausfinden können.
Aber du hattest dich ja auch noch an die Kriegsgräberfürsorge gewendet.
Mhm. Die haben mir ein Erinnerungsblatt geschickt und auf dem ist als letzter Ort, der zu ihm bekannt ist, Oststernberg, Narvik Lager Wandern verzeichnet.
Erinnerungsblatt, was heißt das?
Das ist ein Auszug aus dem Gedenknamenbuch der deutschen Kriegsgräberstätte Stare Czarnowo.
Stare Czarnowo.
Genau, das ist das alte Neumark in Polen. Das ist ein Sammelfriedhof für deutsche Kriegstote, die in den Gebieten Pommern, Danzig und drüber hinaus ums Leben gekommen sind. Mein Großvater gilt ja immer noch als vermisst, mhm. Auch wenn er natürlich irgendwann für tot erklärt worden ist, um halt Erbangelegenheiten und Ähnliches zu regeln. Aber um auch den Vermissten zu gedenken, sind die auch in diesem Gedenknamenbuch verzeichnet. Wobei ich sagen muss, diese Ortsangabe, ne, Narvik Lager Wandern, die hat mich allerdings ziemlich verwirrt am Anfang.
Weil Narvik ja in Norwegen liegt.
Ja, und versuch das mal zu googeln. Also diese drei Begriffe, Narvik, Lager und Wandern, da landet man zwangsläufig auf Seiten, die sich mit Ferien in Norwegen beschäftigen. Also da kommt man okay. wirklich auch nicht raus. Ich habe es dann unter verschiedensten Möglichkeiten.
Rucksackangebote.
Ja, ohne, ne? Also man kann ja so ein bisschen eingeben. Bei Google gibt es ja so ein paar Tricks, wie man so Sachen ausschließt. Dann bin ich aber beim Durchsuchen diverser Ahnen und sonstiger Foren drauf gestoßen, dass es in Wandern, das ist nämlich ein Ort bei Zielenzig oder Zielenzig, das ist echt schwer auszusprechen, im alten preußischen Landkreis Oststernberg, da gab es einen Truppenübungsplatz.
Ah, okay.
Und das deute ich jetzt erstmal so, dass es dort vielleicht ein Sammellager gegeben hat, zumindest wo denn eben zumindest ein Teil der eingetroffenen Volkssturmmänner zunächst registriert wurde oder vielleicht nochmal üben sollte oder sowas.
Aber ein Datum, also eine Jahreszahl ist da nirgendwo zu sehen, oder? Wann das gewesen sein muss?
Der Registrierfall ist ja 45, mhm. ne, auf der Karteikarte von der WAST, von Wehrmachtsauskunftsstelle. Mhm. Und wenn du nochmal dir das Gedenkblatt zum Beispiel, ich habe das ja mitgebracht, anguckst, im Namen hier Otto Beetz, dann siehst du auch, dass da Ende Januar 1945 angegeben ist.
Ach, da unten, okay. Ja, 1.1.45. Sind ja noch einige Bätzens da.
Ja, das stimmt. Die sind aber, so wie ich weiß, nicht verwandt und nicht verschwägert. Aber steht da 1.1.1945?
1.1.1945.
Ja, siehst du.
Vermisst.
Aber siehst du, das sind natürlich auch nur so unklare Angaben. Ne? Ja. Das hat man wahrscheinlich gemacht, um
überhaupt ein Datum zu haben, ne?
Genau, um überhaupt ein Datum zu haben. Denn da war er ja noch gar nicht eingezogen worden zu diesem Zeitpunkt.
Ach guck, und nämlich die anderen Bätzens, die auch da waren, die sind dann zum Beispiel am 2.2. gestorben oder vermisst ab März 45, also scheint relativ ungenau zu sein. Du hast recht. Du weißt ja aus deinen Familienerzählungen, dass er noch 1945 eingezogen worden ist, also ganz zum Schluss. Wenn er dann schon ab Ende Januar als vermisst registriert worden ist, dann kann er ja nur ganz kurz überhaupt im Einsatz gewesen sein, oder?
Ja, genau. Und dann wollte ich unbedingt halt natürlich herausfinden, in welchem Volkssturmbataillon er denn dann überhaupt gewesen ist, ne? Weil mir eben diese Zahlen unter dieser Rubrik Truppenteil so überhaupt nichts gesagt haben und ich da überhaupt nichts drüber rausgefunden habe. Und dann habe ich einfach mal geguckt, Volkssturmbataillone, und habe da auch wieder eine Auflistung im Forum der Wehrmacht gefunden und habe da einfach mal durchgescrollt. Ich habe einfach mal geguckt, was ist möglich, ne? Weil die sind dann nach Gauen eingeteilt. Dann habe ich mir halt schon ein bisschen geguckt, was ist da in der Nähe. Und da bin ich drauf gestoßen, also in der Nähe von Coburg, wo er ja herstammt, dass es eben ein Volkssturmbataillon Franken gab.
aber eines, was außerhalb Frankens eingesetzt wurde.
Genau. Der allerdings war jetzt nicht dabei verzeichnet, ob da jetzt auch Leute aus Coburg dabei waren, sondern da war eigentlich verzeichnet, dass Leute aus Rothenburg waren oder anderen fränkischen Städten. Aber das muss ich echt sagen, ich kann wirklich nur allen raten, sich überall umzugucken, das Internet wirklich intensiv zu nutzen, die da auf der Suche sind wie ich. Auch wenn man erstmal denkt, das bringt jetzt ja gar nichts. Ich bin nämlich im Zusammenhang mit diesem Bataillon Franken, wo ich eben wusste, da haben die Coburger jetzt eigentlich gar keine Rolle gespielt, bin ich auf die ziemlich schöne und verdienstvolle Seite Rothenburg unterm Hakenkreuz gestoßen. Mhm. Die wird gemacht oder wird herausgegeben vom Evangelischen Bildungswerk in Rothenburg ob der Tauber. Und da habe ich dann einen Artikel gefunden über den Einsatz dieses Bataillons Franken im Januar 1945 an der Oderfront.
Also das passt genau.
Ja, genau. Und da wird nämlich in diesem Artikel erwähnt, dass es noch zwei weitere Bataillone dort gab, die in Zusammenhang auch mit dem Bataillon Franken zusammen quasi eingesetzt worden sind, nämlich das Mainfränkische und das Bayreuther. Und letzteres hieß eigentlich Volkssturmbataillon ZBV-1.
Was heißt ZBV?
Das heißt zur besonderen Verwendung. Manche schreiben auch zur besonderen Verfügung. Das waren Verbände, die extra zum Fronteinsatz im Osten aufgestellt und verschickt worden sind. Also dorthin, wo die Wehrmacht schon längst auf verlorenen Posten war. Und in dem Artikel, den ich da gefunden habe, hieß es weiter, dieses Bataillon, also das Bayreuther, wurde schon am 31. Januar 1945 bei Zielenzig, östlich von Frankfurt an der Oder, von sowjetischen Truppen eingeschlossen und weitestgehend vernichtet. Ich habe dann auch mir dann nochmal unter dieser Bezeichnung Volkssturmbataillon ZBV-1 im Forum der Wehrmacht Informationen zusammengesucht und bin darauf gestoßen, dass dieses Bayreuther Bataillon nämlich nicht nur aus Bayreuthern bestand, sondern dass es 4 Kompanien gab. Und eine davon war aus Coburg.
Das war natürlich ein super Hinweis.
Und da stand auch, dass das Bataillon am 24. und 25. Januar per Bahn nach Frankfurt-Oder gebracht worden ist.
Das heißt, zwischen Transport und Einkesselung durch die Rote Armee lag nur eine knappe Woche.
Ja, und das ist sogar noch dramatischer, denn der Transport an sich von Coburg dahin, der dauerte schon 4 Tage. Dass das 4 Tage dauerte, weiß ich, weil ich im Zusammenhang mit diesem Bataillon ZBV im Netz auf einen Literaturhinweis dann gestoßen bin, nämlich auf den Aufsatz Die Tragödie des Volkssturmbataillons ZBV-1 Bayreuth von Georg Steffel. Erschienen ist das im Jahrbuch des Historischen Vereins von Oberfranken von 1989. Und den Historischen Verein, den habe ich angemailt. Und die waren unglaublich freundlich und haben mir umstandslos und wirklich sehr schnell den Aufsatz fotokopiert und zugemailt.
Wenn aber von Tragödie die Rede ist im Zusammenhang mit dem eigenen Großvater, das stelle ich mir jetzt nicht so einfach vor.
Ja, das stimmt. Und ich habe mir den Aufsatz, als der dann wirklich quasi am nächsten Tag schon kam, den habe ich mir zwar sofort ausgedruckt, aber dann, ich muss den ehrlich gesagt erstmal einen Tag liegen lassen. Ich habe dann stattdessen, das ist ja auch eine Art von Aufschieben, erstmal ganz viel über den Volkssturm selbst mir angelesen, weil ich den Begriff natürlich kannte, aber so die Details gar nicht so genau wusste, dann auch wirklich sehr betroffen war, denn das hat ja Millionen von Männern betroffen, von deutschen Männern. Und auch von Jungs, man hat ja auch den Jahrgang 1928 dann eingezogen. Und die sind ja noch verheizt worden zu Kriegsende, kaum ausgebildet und wirklich schlecht bewaffnet. Und
dein Opa war dann zu diesem Zeitpunkt wie alt?
47.
Okay.
Also fast 47. Okay. Und der war dann auch so ein Durchschnittsalter der Coburger Kompanie, wie ich dann auch rausgefunden habe. Ein Abschnitt aus dem Artikel, über den ich vorhin schon mal erzählt habe, als den aus dem von dieser Rothenburger Internetseite, der ist mir besonders durch den Kopf gegangen. Auch wenn das jetzt erstmal ein anderes Bataillon betraf, aber eben eines, was zur gleichen Zeit an die gleiche Front geschickt worden ist.
Das Mainfränkische Volkssturmbataillon wurde Anfang Januar 1945 in Würzburg verladen. Ein Augenzeuge, der in unmittelbarer Nähe des Gauleiters stand, berichtete später, dass bei diesem Vorgang der NSDAP-Gauleiter Helmut, als er die Volkssturmmänner verabschiedete, zu jemandem sagte, Wir haben kein Interesse, dass diese Leute wiederkommen.
Das würde dann ja zu deiner Vermutung passen, dass, ja, dass man deinen Großvater sich irgendwie entledigen wollte.
Mhm, ja. Das könnte ich mir vorstellen und das ist ja auch in anderen Berichten über den, das hat man es mir ja auch immer erzählt, ne? Und es ist ja auch in anderen Berichten über den Volkssturm vermerkt, dass die Einziehung zum Volkssturm auch ein Weg war, politisch unliebsame Männer, denen man aber auf dem üblichen Wege nichts anhaben konnte, dass man die dann zum Ende hin noch loswerden konnte. Die Gau- und Kreisleiter der NSDAP, die konnten in dieser Hinsicht den Volkssturm ganz gut nutzen. Die haben das ja organisiert. Denn diese Aufstellung hat ja außerhalb der Wehrmacht stattgefunden. Mhm. Das war so eine Aktion von Martin Bormann und der SS eigentlich, die auch innerhalb der Wehrmacht stark umstritten war. Ja, das war so diese typische Nazi, wo sich die Bonzen, sagen wir mal, gegenseitig auch Machtbefugnisse erkämpfen wollten bis zum Schluss. Und das hat den Kreis- und Gauleitern relativ viele Freiheiten auch gelassen, auch zu entscheiden, wer wird da eingezogen und wer nicht. Ne? Aber um dann auch zu wissen, ob das auch auf meinen Großvater zutreffen würde, müsste ich eigentlich dann nochmal in die Archive gehen, ob es eben eine Namensliste zu dieser Coburger Kompanie gibt und wer außer meinem Großvater da zum Beispiel dabei war. Ne? Das waren ungefähr 153 Mann, die da eingezogen wurden. Und wenn es auch noch andere gab, ne, die möglicherweise, wie man früher sagte, als Nörgler und Meckerer bekannt waren, dann würde das einen Hinweis darauf geben, dass mein Großvater möglicherweise auch aus politischen Gründen da eingezogen worden ist. In dem Artikel, also den ich da bekommen habe aus diesem Oberfränkischen Historikerarchiv, da vermerkt der Autor, dass er Unterlagen der Gauleitung Bayreuth einsehen konnte, die das eben organisiert hat, dieses Bataillon. Damals, als er das getan hat, war das noch in privater Hand, hat er vermerkt. Aber ich nehme an, dass das inzwischen im Staatsarchiv, in diesem Fall müsste das Bamberg sein, jetzt auch da ist. Also weil dieser Aufsatz, der ist ja jetzt auch schon 31 Jahre alt. Ne? 153 Coburger waren da wohl dabei.
Von denen aber dann wohl höchstens die Hälfte zurückgekommen ist, wie du sagst, oder?
Mhm, ja, zumindest geht das aus diesem Artikel über diese Tragödie des Volkssturmbataillons hervor. Da wird auch ganz schön ausgeführt, wie hektisch und wie chaotisch es damals zugegangen ist. Also allein die Annahme natürlich, dass so unausgebildete, teilweise viel zu alte Männer, also der älteste unter den Coburgern war wohl sogar 70, dass die nun in den Osten verschickt werden und die nach Berlin inzwischen schon vorstoßende 8. Armee unter General Tschuikow, das war nebenbei bemerkt der Sieger von Stalingrad, dass sie die aufhalten könnten, war ja im Grunde
irrsinnig.
Ja, grotesk, ja. Mhm. Wobei, also es gibt wohl Unterlagen, aus denen hervorgeht, also dass man schon zumindest in der Not drauf gehofft hat, ne, dass da möglicherweise auch gut Ausgebildete kommen. Also da gab es ja auch sehr viele Kommunikationsprobleme innerhalb der SS und Wehrmacht und wer da alles beteiligt war. Die hatten ja noch nicht mal Stahlhelme, ja, diese Männer, die da verschickt wurden. Und eigentlich sollten sie sogar noch auf dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr kurz geschult werden. Da gibt es ja heute noch einen Truppenübungsplatz. Auch weil die SS fast verzweifelt drauf gedrängt hat, dass die eben nun an die Front müssen, sind sie anscheinend durchgefahren.
Als sich der Transportzug am 25. Januar 1945 vom Bayreuther Güterbahnhof aus in Richtung Nordosten in Bewegung setzte, kannten die Volkssturmleute das Ziel ihrer Reise noch nicht. Sie sahen allerdings, dass diese nicht nach Grafenwöhr, wie es vorher geheißen hatte, gehen konnte. Allgemein hofften sie, der Zug werde nicht an die Front, sondern in die noch ruhige, ehemalige Tschechoslowakei fahren. Trotz der Dunkelheit bemerkten sie jedoch bald, dass es in Richtung Ostfront ging. Diese Erkenntnis war niederschmetternd. Die schlimmste Befürchtung erfüllte sich.
Also Georg Steffel, der Heimatforscher, der diesen Artikel geschrieben hat, der konnte noch mit Zeitzeugen sprechen, schreibt er auch, mit Zurückgekehrten und mit ihren Ehefrauen.
Am Dienstag, dem 30. Januar 1945, verließ der Transportzug mit dem Volkssturmbataillon ZBV-2-1 Bayreuth den Bahnhof Frankfurt-Oder. Die Fahrt ging nach Osten, wo die russischen Armeen in einer gewaltigen Offensive nach Westen stürmten. In das entstandene Chaos fuhr der Zug geradewegs hinein. Auf deutscher Seite scheint niemand mehr einen Überblick über die Lage gehabt zu haben. Das Volkssturmbataillon verschwand wie hinter einem Vorhang. Was sich dann abspielte, wusste niemand.
her. Man kann sich natürlich vorstellen, wie es den Angehörigen in dieser Lage gegangen sein muss. Von meiner Familie weiß ich ja, dass immer der Feindsender, in Anführungszeichen Feindsender, natürlich Radio Beromünster heimlich abgehört worden ist, um ein halbwegs vernünftiges Bild von der Lage zu bekommen.
Was ist das für ein Sender?
Radio Beromünster hat aus der Schweiz gesendet.
Ah, okay.
Gibt ja viele, die haben die BBC gehört und so, aber es gab ja viele, viele deutschsprachige Auslandssender und Radio Beromünster. Habe ich meinen Vater noch fragen können, bevor er gestorben war, als ich gefragt habe, was habt ihr denn damals immer gehört? Meinst du, sie hätten immer heimlich Radio Beromünster gehört. Aber man konnte schon auch ahnen, wie hart die Situation ist, wenn man auch den Großdeutschen Rundfunk gehört hat. In einem Rundfunkbericht zum Beispiel hieß es zur Situation an der Ostfront damals: Die Unkenntnis der Waffen mussten ihre starken Herzen ersetzen.
Oh Mann, ganz schöner Kitsch, also auch irgendwie angstmachend.
Ja, ja, zumal ja schon längst Massen von Menschen vom Osten in den Westen auf der Flucht waren, darunter auch Teile der Wehrmacht, die sich ja zum Teil auch schon wieder, auch zum Teil auflöste. Vor Ort, das hat Georg Steffel, der Autor, auch noch von Augenzeugen erfahren, da gab es auch keine einheitliche Linie wohl. Ein Teil des Bataillons wurde eben eingekesselt und vernichtet, aufgerieben. Wie es hieß, ein Teil hat sich nach Westen wohl zurückgezogen. Einige Männer sind in Gefangenschaft geraten, andere sind in die Wälder geflohen. Was aus denen geworden ist, weiß man zum Teil nicht. Also was konkret jetzt mit meinem Großvater passiert ist, das wird man wohl nicht mehr herausfinden. Ja, schön war es auf jeden Fall nicht.
Du sagst, dass Georg Steffel noch mit Zeitgenossen gesprochen hat. Wie viel ist da eigentlich konkret über die Coburger Kompanie herausgekommen?
Ja, nicht so viel, das schreibt er selbst. Er schreibt, da waren die Nachforschungen am mühseligsten. Aber ein paar Vorstellungen bekommt man schon anhand der Details, die er da herausgefunden hat. Im Rathaushof von Coburg zum Beispiel, da waren die Volkssturmmänner noch vor der Abfahrt, also ich glaube nicht direkt vor der Abfahrt, vielleicht am Tag vorher oder also kurz vorher, noch mit der Panzerfaust vertraut gemacht worden. Und einer von ihnen hat dann an die Mauer einen Satz geschrieben: Wir alten Affen sind die neuen Waffen. Und später ging es dann mit den Güterzügen, geheizt mit Kanonenöfen, auf die mühselige Reise Richtung Front. Also 4 Tage lang, habe ich ja schon erzählt. Ja, eine Reise als Kanonenfutter, kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Ja, ich habe ja mehrere Rückmeldungen von Hörern übrigens bekommen auf eine frühere Folge. Ich habe da ein bisschen damit gerungen zu sagen, ja, mein Großvater war ein Opfer. Ja. Und die sagten, ja, aber natürlich war er das, warum ich das denn nicht so sage.
Und warum wolltest du das nicht?
Naja, weil ich ja fand, dass es ja im Vergleich zu dem, was man zum Beispiel jüdischen Menschen angetan hat, ne, was man Sinti und Roma angetan hat, was man eingeschränkten Menschen mit der Euthanasie angetan hat, also diese komplette Entrechtung und Vernichtung, dass es mir dann im Vergleich eben schwerfällt, ihn als Opfer zu bezeichnen. Aber das war er natürlich, was mir jetzt in der Vorbereitung, jetzt in meiner Recherche erst wirklich aufgefallen ist, ne? Wie es auch viele andere Opfer dieser Art ja gegeben hat, wenn man denkt, wie viele Millionen da noch zum Volkssturm zum Beispiel eingezogen worden sind. Ja? Mhm. Vielleicht ist es aber auch natürlich immer so das Gefühl, man will natürlich auch selber ungern Opfer sein. Und wenn wir das zu Ende denken, was wir ja jetzt hier in unserem Podcast auch immer bereden, ne? Dass wir sagen, es gibt Traumatisierungen, die über Generationen hinweg wirken, dann heißt das ja, ich hätte auch ein Opfertrauma.
Was meinst du selber?
Ja, ich würde sagen, klar, ich habe eins. Man kann ja vielleicht, das habe ich jetzt in der Recherche gelernt oder eben auch in dieser Auseinandersetzung jetzt mit uns in diesem Podcast oder dass ich überhaupt in diesem Podcast auch gelernt habe, dass man ja anerkennen kann, dass der Großvater ein Opfer ist, ohne dass man ihn jetzt als hilflos darstellt. Ne? Oder dass das Wort Opfer hat ja gerade auch in der Jugendsprache auch so eine Wendung genommen, ne? Dass man so eine Pfeife ist oder irgend sowas. Oder so ein hilfloses Etwas, das ist es ja aber gar nicht. Ne? Man kann ja Opfer sein, ohne dass man grundsätzlich ein hilfloser Mensch war oder ein Mensch, der vieles hat mit sich machen lassen. Das ist ja auch so die vielleicht auch eine Mitbedeutung vom Wort Opfer, ne? Dass man sagt, ja, man macht sich auch zum Opfer. Das war ja in dem Falle nicht. Ne? Es gibt einfach Situationen, das würde eben aber auf jüdische Menschen, auf Sinti, Roma und auf andere eben auch zutreffen. Die lassen sich halt nicht steuern. Ja, dann wird man einfach wirklich zum Opfer.
Aber wir sprechen ja auch noch mit ein paar Psychologen demnächst. Das werden wir die dann direkt mal fragen, ne?
Ja, es ist auf jeden Fall eine wichtige Frage, finde ich auch. Ja, richtig.
Nächstes Mal, jetzt machen wir erstmal Pause.
Wir machen eine kleine Corona-Weihnachtspause. Wir machen erst im Januar weiter, ist aber ja bald soweit.
Bei mir kam nämlich Post an und vom Bundesarchiv und mit der Mitgliedskartei meines Opas.
Bei der NSDAP.
Bei der NSDAP. Und die würde ich mir nämlich gerne mal einordnen lassen. Man kann aus so einer schnöden Karteikarte ganz schön viel rauslesen.
Und wie ging es dir damit, um schon mal vorzugreifen? Ich habe ja eben erzählt, ich bin um diesen Aufsatz über die Tragödie des Volkssturmbataillons so ein bisschen drumherum gelaufen und habe mich nicht so recht dran getraut. Wie ging es dir mit der Post vom Bundesarchiv?
Ich fand das auf jeden Fall irgendwie so schräg, dass da draußen irgendwas von meinem Großvater ist, der ja für die ganze Familie nicht mehr existiert. Also er hat existiert definitiv und das fand ich irgendwie so eine, man hat das jetzt schwarz auf weiß, da muss was sein.
Also so ein Dokument sozusagen.
Ja, so ein, wenn es auch nur in Kopie ist und als PDF. Bisschen komisch.
Ja, und ich bin echt auch gespannt, weil ich habe noch überhaupt keine Ahnung von dem, was du da jetzt schon rausgefunden hast.
Ja. Also wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr reinhört. Und außerdem würden wir uns auch noch freuen, wenn ihr uns in der Podcast-App eurer Wahl abonniert. Bei einem Abo lädt nämlich der Podcast-Player automatisch die nächste Folge auf euer Gerät und ihr werdet uns nie verpassen. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns weiterempfehlt und zum Beispiel bei iTunes bewertet, denn das vergrößert die Chance, dass auch andere suchende Enkelinnen und Enkel uns finden und das wäre ja toll.
Das war unser Podcast Gestern ist jetzt. Wenn ihr uns eure Familiengeschichte erzählen wollt, eure Erfahrungen und Recherchen mit anderen Hörerinnen und Hörern teilen wollt, dann mailt uns. Auf unserer Website gesternistjetzt.de findet ihr unseren Kontakt. Gestern ist jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Musikalische Beratung Levlin Rechtenwald, Musik Linda Kühl. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC by NCND. Wir freuen uns, wenn ihr ihn vervielfältigt und weiterverbreitet. Die Bedingungen dafür, der Name der Lizenz muss genannt werden, ebenso unsere Autorennamen. Das Material des Podcasts darf nur für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden und das Material muss unverändert bleiben.